Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Hier geht es gleich um einen der Großen der Weltliteratur, um Fjodor Dostojewski, mit einer Sammlung von Dostojewski-Hörspielen. Und da begegnen einem schon etwas erstaunliche Wünsche, zum Beispiel ein Insekt zu werden.
Ich erkläre feierlich, dass ich schon mehrfach ein Insekt werden wollte. Ich habe es versucht. Es ist mir nicht gelungen, weil ich zu erbärmlich bin. Selbst die Würde, ein Insekt zu werden, blieb mir versagt.
Aus einem Dostojewski-Hörspiel. Mehr dazu in 20 Minuten hier in der Lesart. Heute erscheint ein neuer Roman über eine Künstlerin, eine sehr eigenständige, mutige Frau, die auch die Tochter zweier Mütter ist. Martin Beyer erzählt von dieser Frau in seinem Roman Tante Helene und das Buch der Kreise. Und ich bin jetzt verbunden mit dem Schriftsteller. Guten Tag, Herr Beyer.
Guten Tag, Herr Mayer.
Sie schreiben in Ihrer Danksagung am Ende des Buches, ich springe mal gleich ans Ende, da schreiben Sie, ohne die Gespräche mit Irene Wedell hätte ich dieses Buch weder denken noch schreiben können. Irene Wedell ist eine Künstlerin, mit der Sie geredet haben im Vorfeld dieses Romans. Welche Rolle hat denn die Geschichte dieser realen Künstlerin gespielt für Ihren Roman?
Ja, also ich hatte die Gelegenheit, Irene Wedell so um das Jahr 2010 kennenzulernen, also schon einige Jahre her. Und sie hat, also wir haben eine gute Verbindung zueinander gefunden und sie hat mir ihre Lebensgeschichte erzählt. Und sie ist eben auch das Kind beider Mütter oder zweier Mütter. Sie hat kurz vor ihrer Hochzeit auf dem Standesamt erfahren, dass sie adoptiert wurde und ihre Adoptivmutter hat ihr das über 20 Jahre verschwiegen. Und ich glaube, es war für sie schon schwierig genug, ihren Weg als Künstlerin Anfang der 60er Jahre zu gehen. Und dann hat sich aber ihre Geschichte und ihre Familiengeschichte noch verdoppelt in diesem Sinne. Und damit musste sie auch umzugehen lernen. Und das ist so eine außergewöhnliche Lebensgeschichte, so ein Geschenk für mich gewesen, dass ich, glaube ich, auch jahrelang noch gar nicht wusste, wie ich damit umgehen soll oder wie ich auch der Verantwortung gerecht werden kann, diese Geschichte zu erzählen. Das hat dann fast 10 Jahre gedauert und dann habe ich das so verwoben, auch mit eigenen Orten meiner Kindheit, meiner Jugend, auch meiner Familiengeschichte. Habe dann das Romangeschehen, also es ist ja eine Berliner Künstlerin, Irene Wedell, nach Frankfurt, also in meinen Bereich umgezogen. Und dann ist das so, ja, kaleidoskopartig irgendwie zusammengekommen und gewachsen. Es kam noch eine neue fiktionale Ebene, eine Gegenwartsebene hinzu. Und so wurde dann ein Roman draus, aber es war wirklich eine lange Genese.
Den Namen haben Sie auch verändert, also Irene Wedell heißt jetzt nicht Irene Wedell, sondern Helene Klasing. Und Sie haben gerade beschrieben, dass Sie auch die Schauplätze verändert haben. Gibt es auch eine innere Veränderung? Also unterscheidet sich Ihre Figur Helene Klasing jetzt so in Ihren inneren Eigenschaften stark von Irene Wedell?
Ich glaube, was so den Mut und die Lebensfreude angeht, den ich so erfahren habe, auch in diesen Gesprächen, das nicht. Also das ist schon auch so im Geiste von Irene Wedell. Das wollte ich auch unbedingt so belassen. Was dazugekommen oder was ich stark verändert habe, ist dann so, wie es weiterging, auch wie der Umgang mit dem Familienteil, der da neu hinzugekommen ist, dann geschehen ist. Und das habe ich dann sehr, sehr stark erfunden und neu gedacht. Genau. Und natürlich sind Orte oder Lebensräume ja auch sehr wichtig für Menschen. Und mir ist es dann viel leichter gefallen, das so mit eigenen Orten, also Frankfurt, Offenbach, Heusenstamm, wo ich aufgewachsen bin, zu verknüpfen, um mich da auch sicherer zu fühlen. Aber das hat natürlich viel verändert. Ja.
In Frankfurt spielt auch, in Frankfurt ist Ihre Künstlerin, Ihre Figur Helene Klasing auch in der 68er-Zeit. Und das fand ich in Ihrem Roman, in Ihrer Darstellung nochmal eine besonders spannende Episode. Da ist Helene Klasing so Ende 20 ungefähr, als sie Revolte von 68 losbricht. Sie kriegt das auch ganz aus der Nähe mit. In ihrem Wohnzimmer tagt so eine revolutionäre Diskussionsgruppe. Ihr Mann ist da super engagiert, begeistert sich für die Ideen und Theorien der 68er. Aber Helene Klasing, die steht dem Ganzen doch eher so distanziert gegenüber. Warum eigentlich? Was trennt sie von diesem Aufbruch der 68er?
Also ich glaube, zumindest anfangs ist sie gar nicht so distanziert. Also sie möchte da auch mitmachen, gestaltet ein Flugblatt auch für diese Gruppe, die sich da trifft. Und sie spürt aber, dass sie eigentlich nicht so wirklich eingelassen wird in diesen Inner Circle, so in der auch, also da wird ja sehr viel theoretisches Material gelesen, wild diskutiert, und sie spürt so, dass sie mit ihrer Kunst, aber vielleicht auch als Frau, also ihr Ehemann, der wird dann richtig unangenehm, weil er ihr nicht zugesteht, dass sie das auch intellektuell oder so bewusst durchschaut, worum es hier eigentlich geht. Also so die Hauptwidersprüche, hat man das damals ja genannt, so erkennt. Und sie prallt eigentlich dann immer stärker ab und zieht sich dann auch zurück. Also das ist, glaube ich, erstmal schon eine Sympathie und auch der Wunsch, mitzuwirken. Aber es ist so ein hermetischer Kreis, an dem sie abgestoßen wird.
Also sie wird einerseits ausgeschlossen oder an den Rand gedrängt, weil diese theoretisierenden Männer sie als Frau auch nicht ernst nehmen. Und andererseits fühlt sie sich aber auch als Künstlerin mit ihrem eigenen Kopf von diesem ja stark politisierenden Kunstdiskurs dieser Zeit ja auch ausgeschlossen. Das ist ja auch die Zeit, in der zum Beispiel der Tod der Literatur ausgerufen wurde, weil das doch eine zu bürgerlich-individualistische Veranstaltung sei. Als Sie jetzt davon erzählt haben, von dieser 68er-Zeit, haben Sie da eigentlich auch an Phänomene von heute gedacht?
Also es geht ja in dem ganzen Roman, und das ist dann auch das Buch der Kreise, um das es sehr stark geht, habe ich so versucht zu verfolgen, wie sich so bestimmte Verhaltensmuster, Einstellungen, auch Erziehungsmuster, die so weitergetragen werden über Generationen, eigentlich resistent bleiben und da bleiben, und es ist immer wieder einen neuen Schwung Mut und Kraft braucht, die zu verändern. Und das Interesse war natürlich sehr stark vorhanden zu sehen, was ist denn eigentlich so von den 68ern auch geblieben. Und da war so für mich eine starke Erkenntnis, dass das weibliche 68, also die Veränderung von Familienstrukturen, von Geschlechterrollen, eigentlich eher so das tiefere Erbe vielleicht sogar ist. Und dass wir da gerade anknüpfen und vielleicht sogar einen Schritt weiterkommen wieder. Und das fand ich eben, also auch so den Brückenschlag zu heute, was das angeht, sehr spannend.
Deutschlandfunk Kultur, die Sendung Lesart. Wir reden über einen ganz neuen Roman. Heute erschienen der Roman Tante Helene und das Buch der Kreise von Martin Beyer. Und Herr Beyer, Sie haben vorhin schon mal angesprochen, dass Ihre Hauptfigur Helene Klasing aus zwei Familien stammt. Sie merkt, als sie aufs Standesamt marschiert, um zu heiraten mit Mitte 20, da sagt der Standesbeamte, na Moment mal, Sie kommen doch eigentlich aus einer anderen Familie hier, sehe ich in Ihren Papieren. Können Sie mal kurz skizzieren, was das für zwei Familien sind, aus denen Sie, also die eine, in der Sie groß geworden ist, die Sie für Ihre Familie gehalten hat, und die andere, die dann überraschend dazukommt?
Ja, also es sind sehr unterschiedliche Familien. Sie erfährt auf dem Standesamt, dass sie Tochter einer Adligen ist, und ihre leibliche Mutter hat sie kurz nach der Geburt in einem Nonnenstift gelassen, weil es für sie im Grunde eine gesellschaftliche Ächtung bedeutet hätte, ein uneheliches Kind nicht nur zur Welt zu bringen, sondern auch großzuziehen. Und das war so hat dem Familiengesetz widersprochen, und sie hat das dann auch dort gelassen. Und Helene Klasing selbst ist fast alleinerziehend aufgezogen worden. Der Vater ist sehr früh gestorben, und ihre Mutter hat immer versucht, so diese adlige Herkunft auch von ihr wegzuhalten und sie so zu einem pragmatischen, sachlichen Leben zu erziehen, ohne große Träume zu haben. Und da prallen schon zwei sehr, sehr unterschiedliche Welten jetzt aufeinander, und sie versucht das so in ihr Selbstbild und auch in ihr Bild als Künstlerin zu integrieren und fängt dann an, so ihre Mode, also sie ist ja Modeschöpferin und näht Kleider, und sie nennt dann, benutzt den Namen von Weißhaupt für diese Arbeiten, und ihre Gemälde zeichnet sie mit Klasing immer noch. Also versucht das auch so aufzuteilen ein wenig und zu integrieren.
Jetzt ist das ja ein Motiv, ein Mädchen aus einer adligen Familie, das erst spät seine wahre Herkunft erfährt. So die verlorene Prinzessin, das kennt man ja auch aus Märchen oder auch aus der Trivialliteratur. Da ist vielleicht auch die Gefahr, dass man in die Nähe dessen gerät. Wie sind Sie denn jetzt als Erzähler dieser Gefahr begegnet?
Ja, also das ist ja auch, also das ist Irene Wedel, dem Vorbild für Helene Klasing, wirklich auch so gegangen. Also sie ist Tochter einer Adligen gewesen. Und ich wollte das nicht verändern, weil natürlich auch so viel politische Reibung und Spannung da drin steckt. Also ihr, ihr Mann, ihr Ehemann Harry, verzweifelt dann so in der Hochphase auch der 68er daran, dass sie eben ihren adligen Namen benutzt für ihre Kunst, weil er sagt, hast du überhaupt etwas über diese Familie herausgefunden? Hast du erforscht, ob die zum Beispiel mit den Nazis mitgetan und mitgearbeitet haben? Was weißt du überhaupt von denen? Also wie naiv bist du, dass du diesen Namen jetzt einfach verwendest? Und das hatte auch so in diesem Konflikt von Helene und ihrem Ehemann noch einmal so eine neue oder andere politische Dimension hineingegeben, auf die ich auch nicht verzichten wollte. Genau. Und ich hoffe, dass ich da auch einer Trivialisierung entgangen bin, weil das hat jetzt nichts mehr Romantisches, eine Adlige zu sein, und auch kein Märchenmotiv, sondern der Gang dann auch zur leiblichen Mutter oder die Annäherung an die leibliche Mutter dauert fast 20 Jahre. Sie begegnen sich erst 1980 in New York das erste Mal. Und das ist und auch das ist nicht sehr leicht, diese Begegnung. Also es hat wenig Märchenhaftes so an sich.
Da steht wahrlich kein Prinzessin-Thron bereit, auf den sie wieder steigen könnte. Sagen Sie, Ihr Buch heißt ja Tante Helene und das Buch der Kreise. Sie haben schon ein bisschen beschrieben, dass Sie mit der Kreisform auch auf die Wiederkehr bestimmter Erscheinungen hinaus wollten in Ihrem Roman. Hat denn Ihr Roman jetzt selbst auch eine Kreisform? Also es gibt so Sachen, wo ich dachte, zum Beispiel gibt es am Anfang des Romans eine Geschichte von der ganz jungen Helene, wie sie einem Mädchen folgt, einem Schmetterling, steht am Anfang der Geschichte und am Ende der Geschichte taucht das wieder auf. Ist das auch so ein Versuch, das aufzunehmen und selbst so eine Kreisform herzustellen?
Ja, also am Anfang, als ich das so konzipiert habe und angefangen habe zu schreiben, noch viel stärker. Also da habe ich wirklich so versucht, die Kapitel auch, also ich hatte immer so die Vorstellung, da gibt es einen Kreis und es gibt eine Linie und die verbinden sich langsam und gehen wieder auseinander. Und ich habe das jetzt aber dann am Ende doch eher so auf einzelne Symbole oder Metaphern bezogen. Und da ist der Schmetterling eben wichtig oder auch die Türme. Also Helene Klasing hat so eine starke Verbindung zum Goethe-Turm in Frankfurt. Und das spiegelt sich dann in den Türmen in Manhattan, um die es dann auch geht, auf der Gegenwartsebene, also die in New York spielt, auch zum großen Teil. Und so gibt es immer wieder Kreisbewegungen und Verbindungslinien bestimmter Themen, also wie Städte zerstört werden, wie sie wieder aufgebaut werden, wie hoch wir hinaus wollen in unseren Lebensräumen, so etwas. Ich fand das dann auf dieser kleineren Ebene eigentlich sehr schön, wenn sich da vieles spiegelt. Genau. Und eben auch Verhaltensweisen der Figuren, also das Verschweigen von doch sehr wesentlichen Sachverhalten. Also der Ehemann verschweigt seine Krankheit zum Beispiel und macht es dann auch doch so, was er eigentlich der Elterngeneration vorwirft, dass sie nicht über Gefühle sprechen, dass sie nicht aus sich rausgehen können. Und er macht das dann eigentlich genauso.
Der Roman Tante Helene und das Buch der Kreise. Heute erscheint er im Ullstein Verlag, das neue Buch von Martin Beyer, dem ich sehr danke für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank, Herr Beyer.
Ich danke Ihnen, Herr Mayer. Vielen Dank.
Wenn Sie sich richtig verlieren wollen in der aufregend unheimlichen Welt von Fjodor Dostojewski, das geht vielleicht besonders gut mit einer neuen Sammlung von Dostojewski-Hörspielen. Gleich 9 Hörspielbearbeitungen seiner Romane gibt es jetzt in einer Großedition. Das sind Produktionen aus gut 60 Jahren mit vielen seiner gewaltigen Werke von Schuld und Sühne bis zu den Brüdern Karamasow. Unser Autor Tobias Wenzel, der hat sich versenkt in diese Dostojewski Welt mit ihren großen Fragen. Gibt es Gott und wie lebt ein Mensch, der zum Mörder wurde?
Rodion Romanowitsch Raskolnikow.
Geh weg, du! Ich kann es nicht mehr hören!
Du hörst nur dich und du wirst dich immer wieder hören.
Eigentlich wollte Raskolnikow, der ehemalige Jurastudent aus Schuld und Sühne, beweisen, dass er einen perfekten Mord begehen kann. Der gelingt ihm auch, aber dann werden für ihn sein Gewissen und sein Geisteszustand zur Belastung. Kurt Götz Pflug hat das in seiner Hörspielbearbeitung Raskolnikow von 1958 sehr schön herausgearbeitet.
Da zogst du das Beil aus deinem Mantel hervor.
Aber warum haben sie denn das so verknotet?
Rief die Alte ärgerlich und machte eine Bewegung auf dich zu. Nun war keine Sekunde mehr zu verlieren. Du rissest das Beil mit beiden Händen in die Höhe und ließest es mit der stumpfen Seite auf den Kopf der Alten niederfallen.
Ich kann es nicht mehr.
Es ist faszinierend, Fjodor Dostojewski, diesen Erkunder der menschlichen Seele mit all ihren Abgründen, über diese große Hörspieledition zu entdecken. Fast alle fiktionalen Texte des russischen Autors waren autobiografisch geprägt. In Wiesbaden verspielte er den Vorschuss für einen Roman und schrieb dann in weniger als einem Monat Der Spieler. Ich-Erzähler Alexei, hier interpretiert von Milan Peschel, verliert seine Liebe, indem er spielsüchtig wird. Beate Andres hat das atmosphärisch dicht inszeniert.
Nur wie im Traum erinnere ich mich, dass ich das Geld zu Tausenden einstrich. Ich entsinne mich auch, dass meistens das mittlere Dutzend herauskam. Unbedingt 3-4 Mal nacheinander. Und dies eben bringt die leidenschaftlichen Spieler, die mit dem Bleistift in der Hand berechnen, ganz durcheinander. Wie schrecklich spottet Ira da zuweilen das Schicksal.
Das Scheitern von Existenzen war für Dostojewski auch ein Scheitern am System. Nicht nur der Spieler lässt sich als Kapitalismuskritik deuten, auch die wunderbar verspielte satirische Erzählung Das Krokodil. Iwan Matwejewitsch hat geerbt, sieht sich in Petersburg ein zur Schau gestelltes Krokodil an und wird von ihm verschlungen. Allerdings lebt Iwan im Innern des Tiers weiter. Ein Freund berichtet Iwans Frau.
Meine beste Jelena, ich habe alles nur menschenmöglich unternommen, um unseren armen Gefangenen zu befreien.
Ach ja, der Ärmste. Zu langweilen scheint es sich aber nicht, wie man mir berichtet hat. Wissen Sie, ich wollte Sie fragen, kann ich jetzt eigentlich eine Scheidung verlangen?
Eine Scheidung? Wie kommen Sie denn darauf?
Na, wie soll denn das werden? Er sitzt in diesem Tier, wie heißt es gleich, in diesem Krokodil. Und ich soll hier auf ihn warten? Ein Ehemann muss im Hause wohnen, aber nicht in einem Krokodil.
Edith Herdegen in ihrer köstlichen Interpretation in Iwan Matwejewitsch und das Krokodil von 1959. Gerade in den schon einige Jahrzehnte alten und schlicht produzierten Hörspielen glänzt das Sprecherensemble. Großartig etwa, wie Norbert Kappen in Der Untergrund von 1980 einen Mann gibt, der seit einer Erbschaft im Keller lebt. Nah am Wahnsinn erzählt er einer Prostituierten von seinem Ekel vor der Welt und vor sich selbst.
Ich erkläre feierlichst, dass ich schon mehrfach ein Insekt werden wollte. Ich habe es versucht. Es ist mir nicht gelungen, weil ich zu erbärmlich bin. Selbst die Würde, ein Insekt zu werden, blieb mir versagt. Ich weiß zu viel. Und allzu viel Wissen ist in unserem unseligen Jahrhundert eine Krankheit, eine richtige, vollständige Krankheit, von der ich mich nicht kurieren lasse. Ja, ja, aus Bosheit lasse ich mich nicht kurieren. Dazu habe ich viel zu viel Freude an meiner eigenen Erniedrigung.
Wer diese 9 Hörspiele hört, bekommt einen hervorragenden Einblick in Dostojewskis Welt, erfährt viel über die menschliche Psyche und so immer auch etwas über sich selbst.
Die große Dostojewski-Hörspiel-Edition mit 9 Hörspielen ist im Audioverlag erschienen. Knapp 9 Stunden ist die Laufzeit, 30 Euro ist der Preis.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Der Schriftsteller Albert Ostermeier, der ist ungemein produktiv. Er hat fast 40 Theaterstücke geschrieben, 4 Romane, Hörstücke, Libretti und ein gutes Dutzend Lyrikbände. Dabei ist er erst 54, dieser fleißige und quicklebendige Autor. Ein bisschen erstaunlich dann, dass sein neuer Gedichtband Teer heißt. Da denkt man ja eher so ans feststeckende, erstarrte oder zähflüssige. Vielleicht kann uns das unser Kritiker erklären. Das ist André Hatting. Hallo, guten Tag.
Guten Tag.
Also Teer, dieses zähflüssige Zeug, das so schlecht riecht beim Heißmachen. Wie kommt denn der Teer in Albert Ostermeiers Gedichte?
Das ist tatsächlich der Titel eines seiner Gedichte, Klammer auf, nicht unbedingt das Beste, Klammer zu. Wie Sie das gerade ausgeführt haben, metaphorisch, ja, da kann man durchaus mitgehen, denn dieser Gedichtband ist ja einer, der jetzt zu Corona-Zeiten erscheint und dieses klebrige, zähe, das spielt durchaus eine Rolle. Er hat Ostermeier das Ganze in 5 Kapitel eingeteilt, den neuen Gedichtband. Er benutzt gerne Körpermetaphern dafür, Schlagadern, Lungen, Herzschatten, da sind wir dann schon fast beim Krebs. Also eher düstere Bezeichnungen, wobei das Gedicht Teer, das den Titel gibt, nun gerade eines über die Nachtgestalten ist und eigentlich eher positiv ist, vielleicht ein bisschen die Möglichkeiten, sich auszuleben, vermisst, aber naja gut, also das nun als Motto voranzustellen und dem ganzen Gedichtband diesen Titel zu geben, hat mich nicht so ganz überzeugt.
Aber vielleicht hat sie anderes überzeugt. Sie haben schon Corona angesprochen. Ist Corona ein richtiges Thema jetzt in diesen Gedichten oder was sind überhaupt die Themen in diesem Band?
Im Grunde genommen ist es eine Tour durch unser beschädigtes Leben, das natürlich auch von Corona beschädigt wird. Also wie wirkt sich das aus auf Beziehungen, auf das Leben, auf die Möglichkeiten, das Leben zu feiern oder eben nicht? Und ja, Corona kommt durchaus auch vor, das Thema eben eingeschlossen zu sein, keine Möglichkeiten zu haben. Für alle, die es nicht wissen, Albert Ostermayer ist ja Nationaltorwart der deutschen Autorenmannschaft. Und deswegen gibt es natürlich auch ein Gedicht über Fußball. Und da bedauert er ganz deutlich eben die Möglichkeit, nicht mehr ins Stadion gehen zu können. Da klirren dann die Fahnen im Wind, Hölderlines Grüßen. Also das sind die Themen, im Grunde genommen die guten alten Themen der Lyrik. Liebe, Leidenschaft, Trauer, Vergänglichkeit mit einem Schuss Corona, das kann man sagen, ist die Thematik. Die Einteilung der Kapitel, ich habe die vier Titel schon genannt. Also das ist für mich nicht ganz einleuchtend. Man hätte sie auch untereinander tauschen können, die Gedichte, die dort auftauchen. Das finde ich jetzt nicht immer so überzeugend. Aber wir haben im Grunde genommen einen Kosmos all dessen, was eben moderne Lyrik heute so ausmacht.
Sie klingen ja nicht so richtig angetan von diesem Buch. Vielleicht gibt's doch Höhepunkte in dem Buch, die Sie auch gefunden haben?
Ja, es gibt durchaus Höhepunkte. Ich finde Ostermayer immer da sehr stark, wo er sich auf das kleine Bild beschränkt, auf, man könnte sagen, ein Stillleben. Also ein Gedicht, was mir sehr, sehr gut gefällt, heißt Ode an die Trinkbude. Finde ich vom Thema schon mal großartig. Steigt ein mit, ich zitiere, keine 7 Minuten und du bist da. Ein Fenster in der Trostlosigkeit, das pralle Leben hinter Glas. Kaugummi, Brieftaubenblau, die Blase Luft zum Atmen in Einweggläsern. Geschichten, die Wetter, Winde und Witwen, wer nicht zurückkam. Unter die Haube der Erinnerung, die jeden Morgen hochgezogen wird mit dem Rollladen. Das mag ich. Das ist, finde ich, sehr stark, berührt mich. Ich mag auch den Nekrolog. Das ist das letzte Kapitel, besteht nur aus einem einzigen Gedicht, einem Epilog, das heißt Fortschreiben, und ist gewidmet dem verstorbenen Surkamp-Lektor Raimund Fellinger. Für Ostermayer offenbar ein ganz wichtiger Mentor. Und wenn das da heißt, wir zwei Zeilen, die sich im Unendlichen treffen, wo du wartest mit einem blauen Stift, der bis in meine Hand reicht. Das ist schön, das geht zu Herzen, finde ich.
Das muss man so sagen. Und dann haben wir über Höhepunkte gesprochen. Sie haben schon vorhin beim Titelgedicht her gesagt, dass Sie das nicht so gelungen finden. Dann gibt es wohl auch weitere Tiefpunkte in dem Band?
Ja, steigen wir mal gleich bei Teer ein, ganz kurz. Beginnt mit, die Nacht zieht mir die Haut ab und macht sie wieder neu. Ja, habe ich irgendwo anders schon mal gelesen, auch besser. Oder die Nacht hat 1000 Augen, aber Augen ohne Blick. Das Blau ist wie das Blut leer und alle wollen zurück. Also das ist so haarscharf an Penela-Lyrik vorbei. Da zeigt sich eben auch eine große Schwäche dieses Bandes oder generell vielleicht von Ostermayers Lyrik hier und da. Er leidet so ein bisschen an Karlaueritis. Ja, wenn es heißt, es war ein schönes Gedicht, manches hat sich gereimt, wenn ich mir auf das meiste keinen mehr machen kann. Oh ja, also diese doppeldeutig von Reimen und ja, ne, der Schnee fällt, als fiele er mir ein. Okay, also das sind so alles Sachen, wo ich denke, mein Gott, das ist so ganz nah an dieser Instagram-Poesie, die auch so mit 2 Zeilen auskommt und einem Gedanken und das war's dann schon und der Gedanke ist dann meistens, hat nicht mal Kalenderspruchreife. Das gefällt mir nicht und das haben wir leider relativ oft in dem Band. Was ich gerade auch schon mit Die Nacht hat 1000 Augen bemerkbar machen wollte, ist, dass er auch sehr gerne mit Zitaten arbeitet. Das war jetzt gerade ein Titel von Cornell Woolrich, diesem amerikanischen Krimi-Autor. Das macht er sehr oft. Wir hatten Hölderlin gerade mit den klirrenden Fahnen, ohne es auszustellen. Da verklebt er also sozusagen auch Teer-mäßig Dinge, die wir uns dann so raussuchen müssen. Kann man machen. Manchmal wirkt es so ein bisschen wie Bildungsbürgerhuberei und manchmal ist es schick. Im Großen und Ganzen, finde ich, ist er mir ein bisschen zu, ja, schwankt die Qualität der Verse. Sagen wir es mal so diplomatisch.
Diplomatischer Abschluss für in der Rezension zu dem Gedichtband Teer, Gedichte aus den Jahren 2016 bis 2021. Der neue Band von Albert Ostermayer im Surkamp Verlag ist der erschienen mit knapp 130 Seiten. Besten Dank an André Hatting. Worauf freut sich denn eine Literaturredakteurin in diesem Frühjahr ganz besonders? Und was für Bücher kommen da jetzt überhaupt auf uns zu in diesem Bücherfrühling? Darüber rede ich jetzt mit Miriam C. aus unserer Lesart-Redaktion. Hallo, guten Morgen.
Hallo.
Jetzt läuft ja die Frühjahrssaison so langsam an. Zum Kalender passt nicht. aber zum Wetter eigentlich schon. Wir haben vorhin in der Sendung auch schon über einen der allerersten Frühjahrstitel gesprochen. Die Redaktion, die schauen da immer ein paar Monate im Voraus. Vielleicht erstmal so ein Draufblick. Wie wird das denn so, das literarische Frühjahr 2022?
Ja, also so ganz Wahrsagerin bin ich natürlich nicht. So ein paar Titel vom Frühjahr, die habe ich schon gelesen, jetzt so zwischen den Jahren, Feiertage, das nutzt man dann natürlich zum Lesen. Aber vor allem kriegen Redaktionen oder auch der Buchhandel, die bekommen dann immer so spätestens im Dezember die sogenannten Verlagsvorschauen. Und die listen dann immer auf, welche neuen Bücher erscheinen dann im nächsten halben Jahr, so zwischen Januar und Juli. Und damit kann man sich dann so einen ersten Überblick verschaffen.
Und wonach schauen Sie da so als allererstes in so einer Vorschau?
Also leider muss ich zugeben, guckt man erstmal nach den ganz großen Namen, also die Namen, die eh schon den größten Marketingrummel um sich versammeln. Bestes Beispiel jetzt, in ein paar Tagen erscheint ja in Frankreich am Freitag und bei uns dann nächste Woche Dienstag ein neuer Roman von Michel Houellebecq. Vernichten soll der heißen, über 600 Seiten stark, ja, und alles andere ist natürlich noch geheim, geheim. Im Februar gibt es dann aber auch ein neues Buch vom Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk, Die Nächte der Pest. Und also große Namen aus dem deutschsprachigen Raum. Das sind für dieses Frühjahr zum Beispiel Lucy Fricke. Die hatte ja 2018 einen großen Erfolg mit Töchter, mit dem Roman Töchter gelandet. Und im März erscheint jetzt Die Diplomatin. Außerdem setzt zum Beispiel Monika Helfer ihre autobiografische Familienserie fort. Diesmal schreibt sie dann über ihren Bruder. Ja, und so einen ganz besonderen Platz in den Vorschauen, den bekommen natürlich auch immer Promis aller Art, die anfangen zu schreiben oder die schon länger schreiben. Die Schauspielerin Andrea Sawatzki, die ist ja so eine richtige Vielschreiberin und jetzt veröffentlicht sie einen explizit autofiktionalen Roman Brunnenstraße, und Mitte Januar schon erwartet uns auch das literarische Debüt von Verleger Jakob Augstein.
Okay, und wenn Sie dann die Promis abgearbeitet haben und die großen Namen, dann schauen Sie mit dem zweiten Blick auf die zweite Reihe und finden die eigentlichen Perlen oder wie?
Ja, also so richtig findet man die natürlich erst, wenn man sich dann selber durchs Frühjahr liest, weil in solchen Verlagsvorschauen, da klingt natürlich alles spektakulär. Ja, da gibt es richtig so Marketingfloskeln, das fulminante Debüt, das lang erwartete Meisterwerk. Also so tönt das da dann. Aber wo man natürlich genauer hinschaut, das sind AutorInnen, die einfach schon tolle Bücher geschrieben haben und wo man jetzt dann auch das Neue dann mit Spannung erwartet. Allein im Februar erscheinen zum Beispiel neue Romane von Esther Kinski, von Nino Haratischvili oder von Katharina Polladian. Also das sind Titel, auf die ich mich freue. Und so ein besonderes Stimmungsbarometer sind aber, finde ich, auch immer literarische Debüts. Zum Beispiel Lynn Hirse und Jade Yasemin Önder, die schreiben beide in ihren Romandebüts über Herkunft, fiktionalisieren auch ihre eigene Herkunft. Und da geht es dann um Töchter, die ihre Identität zwischen den Kulturen suchen. Also bei Lynn Hirse, da beerdigt die Protagonistin ihre chinesische Großmutter, und bei Jade Yasemin Önder, da stirbt der türkische Vater. Also da geht es eben so um Identitätssuche, und das sind aber zwei Debüts, die ich mir auch auf jeden Fall genauer anschaue.
Sie flitzen jetzt so flink durchs literarische Frühjahr, ich komme kaum hinterher. Aber vielleicht können wir es mal ein bisschen auch auf den Punkt bringen. Lieblingsspiel in Literaturredaktion ist ja die Suche nach den Trends oder den Schwerpunkten. Gibt es die in diesem Frühjahr? Haben Sie da welche sehen können?
Ja, also was ich gerade skizziert habe, diese autobiografische oder fiktionalisierte Suche nach Herkunft, nach Identität, das bleibt einfach ein sehr präsentes Thema. Im letzten Jahr haben uns ja schon viele Debatten beschäftigt, in denen es um Diversität gegen Diversität in Preisjurys oder auf Nominiertenlisten. Und diese Diskussion, die gibt es ja auch in vielen anderen Gesellschaftsbereichen, die schlagen sich auch weiterhin eben in den Verlagsprogrammen nieder. So ein weiterer Trend, und Trend jetzt auch immer gar nicht pejorativ gemeint, der sich damit auch fortsetzt, das ist so eine politische Durchwirktheit oder so Debattendurchwirktheit von Romanen. Und damit einhergehen, schreiben auch weiterhin viele junge JournalistInnen, die beginnen, literarisch zu schreiben. Also sie schreiben eben nicht nur faktual, sondern auch fiktional. Laura Zwertner, das ist eine zum Beispiel, die arbeitet bei der Zeit und hat selbst einen armenischen Vater, und auch ihre Hauptfiguren im Debütroman Auf der Straße heißen wir anders, heißt der. Da geht es eben auch um die Suche nach einer armenischen Herkunft. Also Thema Migration, das bleibt einfach stark. Aber vielleicht so eine kleine Entwarnung, besonders viele Corona-Romane, die habe ich nicht gefunden in den Frühjahrsvorschauen.
Auf die würden Sie sich offensichtlich auch nicht so besonders freuen. Aber worauf freuen Sie sich denn besonders in diesem Frühjahr?
Also ich freue mich auf den neuen Roman von Fatma Aydemir. Fatma Aydemir, eine Journalistin und Autorin, 2016 mit ihrem Debütroman Ellenbogen sehr erfolgreich. Und jetzt erscheint ihr zweites Buch Gins. Außerdem gibt es endlich ein neues Buch von Heike Geißler, Die Woche. Beim Bachmann-Preis hatte sie einen Auszug gelesen, der war nicht prämiert worden. Aber neues Frühjahr, das heißt ja auch neue Preise.
Ein Ausblick aufs literarische Frühjahr 2022 mit Miriam C. aus unserer Literaturredaktion. Ganz herzlichen Dank dafür.
Straßenkritik.
Mein Name ist Matthias und ich habe gerade vor kurzem nach langer, langer Zeit mal wieder einen Klassiker gelesen. Das war von Hermann Hesse, Siddhartha. Das war eine Phase des persönlichen Umbruchs nach einer Trennung. Und da bin ich irgendwann nochmal wieder auf dieses Buch gestoßen, weil ich mich auch etwas intensiver dann mit Buddhismus, Meditation beschäftigt habe. Gerade zum Schluss, wo er nochmal wieder zurückkehrt an den Fluss, über den er einst gegangen ist. Und lange, lange Zeit mit dem Fährmann verbringt, der dort die Leute von der einen auf die andere Seite des Flusses bringt. Ist es doch ein ganz bewegendes Kapitel so am Ende dieses Buchs. Und das ist so der Punkt, wo einem ganz, ganz viel klar wird, auch über das eigene Leben, über Vergänglichkeit und über die Art und Weise, wie wir manchmal an gewissen Dingen festhalten, an denen wir nicht festhalten sollten. Weil, wie heißt es so schön, alles fließt.
Matthias hat in Hamburg wieder gelesen, Siddhartha, eine indische Dichtung von Hermann Hesse, zuerst 1922 erschienen, gibt es aktuell als Taschenbuch im Surkamp Verlag mit 200 Seiten, etwa 9 Euro der Preis.